Wir stehen in unserer Reihe über die messianische Prophetie betreffend das erste Kommen des Herrn Jesus, immer noch in Jesaja. Wir haben ab diesem dritten großen Teil in Jesaja, ab Kapitel 40, bereits die verschiedenen Gottesknecht-Gedichte gesehen. Zuerst in Kapitel 42, Verse 1 und folgende, dann in Kapitel 49, 50 und schließlich Jesaja 53 mit den Schlussversen von Kapitel 52 natürlich. Da haben wir vier Gottesknecht-Gedichte gefunden in der theologischen Literatur. Und gerade auch in der liberaltheologischen Literatur wird oft gesprochen von den Gottesknecht-Liedern. Das ist aber völlig unberechtigt, denn es handelt sich nicht um Lieder. Gut, könnte jemand sagen, ja, aber in der Synagoge werden die Texte gesungen. Ja, aber dann müsste man die ganze Bibel als ein Lied bezeichnen. Es sind Gedichte, denn Jesaja, der größte Teil von Jesaja ist ja in Gedichtform geschrieben im Hebräischen, also sind es Gottesknecht-Gedichte. Und jetzt kommen wir zur fünften Stelle. Da kommt zwar der Ausdruck der Knecht des Herrn nicht ausdrücklich vor, wie in den übrigen, aber es beschreibt gerade noch einmal diesen verheißenen Messias als Knecht Gottes. Jesaja 61, wir lesen die Verse 1 bis 4.
Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinten der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten, und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation.
Jawohl, und vielleicht noch die Verse 10 und 11 dazu.
Freuen, ja, freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Denn wie die Erde ihr Gewächs hervorbringt und wie ein Garten seine Saat aufsprossen lässt, so wird der Herr, Herr Gerechtigkeit und Ruhm aufsprossen lassen vor allen Nationen.
Und noch Vers 1.
Um Zions Willen will ich nicht schweigen und um Jerusalems Willen will ich nicht ruhen, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil wie eine Fackel brennt.
Ja, also hier haben wir zwar, wie gesagt, den Begriff, den Ausdruck der Knecht des Herrn, Eved Adonai, nicht gefunden, aber es stimmt genau überein mit der Beschreibung in den vier früheren Gottesknecht-Gedichten. Was sagt der Messias da in Vers 1 über sich?
Dass der Geist Gottes auf ihn ruht.
Jawohl, dass er also gesalbt ist mit dem Heiligen Geist. Schauen wir nochmals nach in Kapitel 42, dem ersten Gedicht über den Knecht des Herrn. 42, 1. Wer liest? Ja, noch weiter, das ist immer noch Vers 1. Ja. Jawohl. Also, hier haben wir die Aussage, Gott sagt, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Nicht wahr? Es beginnt ja mit, siehe mein Knecht. Das ist der Knecht des Herrn. Und der Geist Gottes ist auf ihm. Genauso wie in Kapitel 61, 1. Wir haben in 61, 1 ferner gelesen, dieser Gesalbte kommt, um Menschen, die gefangen sind, in die Freiheit zu bringen. Und das finden wir gerade auch in Jesaja 42, wenn wir das noch offen halten, in den Versen 6 und 7. Könnte jemand noch lesen?
Ich, der Herr, habe dich in Gerechtigkeit berufen und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen. Blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen.
Ja, also da haben wir eine sehr direkte Übereinstimmung mit Jesaja 61,1, die gebrochenen Herzen sind, zu verbinden. Und dann Freiheit auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Also auch hier geht es noch ein fünftes Mal um den Knecht des Herrn in Jesaja. Übrigens haben wir hier die Dreieinheit Gottes in einem Vers. Der Geist des Herrn, der Heilige Geist, dann
der Herr selbst, der gesalbt hat.
Ja, das entspricht. Ja, nein. Gut, der Sohn ist auch Gott, der Heilige Geist ist auch Gott, aber es entspricht dem Vater. Und der Sprecher ist der Sohn, ja. Es ist die Dreieinheit Gottes. Und das hatten wir eben auch in Kapitel 42, 1. Denn dort spricht der Vater, siehe mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Und dann, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, das ist der Geist Gottes. Auch da haben wir die drei Personen der Gottheit. Das findet sich sehr oft an verschiedensten Stellen im Alten Testament. Die drei Personen oder viele Stellen auch die zwei Personen, der Vater, der sendet, und der Messias, der Sohn. Ja, und das Wort Messias ist ja nicht vorgekommen in all diesen Stellen über den Knecht Gottes. Und doch, wir betrachten ja messianische Prophezeiungen. Aber wenn wir daran denken, was bedeutet Messias?
Der Gesalbte.
Dann ist wieder klar, in Kapitel 42 geht es um den Messias, nämlich den Knecht Gottes, auf den eben Gott seinen Geist gelegt hat. Und hier wird ausdrücklich gesagt, weil der Herr mich gesalbt hat, eben als Messias. Und wenn eben hier über die Salbung gesprochen wird, müssen wir immer an die drei Ämter denken, die durch Salbung eingesetzt wurden im Alten Testament oder eingesetzt werden konnten. Nämlich, welche drei Ämter wurden? Könige, das ist klar. Ein Beispiel dafür, eine Salbung, David, 1. Samuel 16. Samuel salbt David zum König. Dann? Welcher Priester? Nur der hohe Priester. Die übrigen Priester waren eben nicht gesalbt. Und darum, wenn man zum Beispiel in 3. Mose 4 liest, der gesalbte Priester, dann ist das immer der hohe Priester. Der wurde durch Salbung eingesetzt. Und drittens, wo findet man ein Beispiel wie ein Prophet?
Der Elisa.
Ja. Elia sollte Elisa salben zum Propheten, genau. Ich gebe die Stelle an für die, die gerne aufschreiben. Das ist eine gute Sache. So bringt man die Dinge aus dem Kurzzeitgedächtnis hinüber ins Langzeitgedächtnis. Das ist 1. Könige 19, Vers 16. Elisa, den Sohn Safats von Abel-Meholah, sollst du zum Propheten salben an deiner Stadt. Nun, der Messias soll alle drei Ämter in sich vereinen. Eben der König sollte er sein, über die ganze Welt schließlich, und der Priester und auch der Prophet. Als Prophet sollte er Licht in die Dunkelheit von uns Menschen hineinbringen. Und als Prophet eben unsere Schuldhaftigkeit vor Gott aufdecken. Und als Hohepriester sollte er sich selber zum Opfer darbringen. Das haben wir ja gefunden in Jesaja 53, ganz ausdrücklich. Als Opfer, sich als Opfer darbringen, um das Problem unserer Schuld, das er als Prophet aufgedeckt hat, zu lösen. Und als König sollte er die Erlösten führen auf den Wegen Gottes, auf den Wegen der Heiligen Schrift. Ja, und jetzt in Jesaja 61 finden wir diesen Auftrag: Als Messias soll er Freiheit bringen, frohe Botschaft verkündigen. Dieses Wort wird im Neuen Testament wieder zitiert. Wo? Nicht in Kapernaum, aber schon in der Synagoge. Nazareth. Schlagen wir auf Lukas 4. Also diese Verbindung ist nun ganz wichtig. Wir lesen darum einen längeren Abschnitt. Lukas 4, Verse 14 bis 30. Könnte das jemand uns vorlesen?
Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend, und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinauszusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich, und aller Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen, und sie sprachen: Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen: Ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen: Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, dass es in Kapernaum geschehen sei, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber: Wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. In Wahrheit aber sage ich euch: Viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, so dass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta in Sidon zu einer Frau einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel, und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman, der Syrer. Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Er aber schritt durch ihre Mitte hinweg und ging weg.
Danke, bis dahin. Wir stehen da am Anfang des öffentlichen Dienstes des Herrn Jesus. Noch in Lukas 3 wird die Salbung am Jordan anlässlich der Taufe durch Johannes beschrieben. Könnt ihr vielleicht jemand Kapitel 3, 21, 22 lesen?
Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg. Und eine Stimme aus dem Himmel kam: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.
Das war die Salbung, von der Jesaja 61,1 spricht. Und das war ein gewaltiges Zeichen. Johannes beschreibt ja in seiner Aussage in Johannes 1, dass das sichtbar war, das Herabkommen des Heiligen Geistes wie eine Taube auf ihn. Und dann kam diese Stimme aus dem Himmel, die man, dieses Phänomen nennt man im Judentum Bat Kol, Tochter der Stimme. Also dieses besondere Ereignis, wenn Gott sich geoffenbart hat durch eine akustisch hörbare Stimme vom Himmel. Und das hatten die Menschen dort akustisch wahrgenommen, diese Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und da konnten die Menschen sofort denken an Jesaja 42,1. Siehe, mein Knecht, haben wir gelesen, den ich stütze, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt und er soll den Nationen das Recht verkündigen. Und diese Stimme aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und Jesaja 42,1 sagt, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Und Johannes der Täufer, der ja damals auftrat, und das war eine Sensation, der hat ganz Israel in Bewegung gebracht. Matthäus 3 berichtet, dass die Leute aus ganz Judäa gekommen sind, aus Jerusalem und von vielen anderen Gebieten, auch aus Galiläa, sind sie an den Jordan hinuntergekommen. Der hat das ganze Volk in Bewegung gebracht. Sein Auftreten war so eindrücklich. Auch der jüdische Geschichtsschreiber Josephus Flavius, ein Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert, der beschreibt das Auftreten von Johannes dem Täufer und sagt, also auch außerbiblisch, dass dieser Mann durch sein gerechtes Leben einen unglaublichen Eindruck gemacht hatte auf das ganze Volk. Und dieser Mann, Johannes der Täufer, hat er in Johannes 1 gesagt, als Jesus Christus von ihm getauft wurde und der Heilige Geist so auf ihn kam, da heißt es in Johannes 1, Vers 29, des folgenden Tages sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Und da war natürlich für die Menschen klar der Bezug zu Jesaja 53. Der Knecht Gottes, an dem Gott sein Wohlgefallen hat, auf den er seinen Geist legt, das ist der Mann, der als Opfer sterben soll, wie das in Jesaja 53 beschrieben wird. Dass er wie ein Lamm zur Schlachtung hingeführt werden sollte. Gut, und jetzt haben wir in Lukas 4, 14 gelesen, Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Also der Gesalbte kommt nach Galiläa, nach Nordisrael und geht hin, predigt in allen Synagogen. Aber dann, das war speziell Vers 16, kam er nach Nazareth, wo er ja den größten Teil seines Lebens von der Kindheit an bis 30 Jahre verbracht hatte. Nazareth, wo er erzogen war. Und dann ging er in die Synagoge und da fällt etwas auf. Was war da, was wird da gesagt über seinen Synagogenbesuch?
Es war gewohnheitsmäßig.
Ja, nach seiner Gewohnheit. Ich war, junge Leute sind allgemein, und das liegt aber in der Natur der Sache, kritisch gegenüber Gewohnheiten und Traditionen. Aber das hat Gott auch so in die Natur des Menschen hineingelegt, sonst gäbe es gar keine Fortschritte. Also dass mit jungen Leuten Aufbrüche kommt, indem man das Gewohnheitsmäßige, das Traditionelle auch hinterfragt. Was ist der Nutzen? Aber oft ist es eben auch eben aus dem Gleichgewicht heraus und dann wird alles einfach in Frage gestellt und Traditionen sind grundsätzlich schlecht. Und da kann man eben helfen, das Gleichgewicht zu finden. Dem ist nicht so. Es gibt schlechte Gewohnheiten, es gibt wirklich falsche Traditionen, die Menschen auch versklaven und knechten können, aber es gibt gute Gewohnheiten. Und der Herr Jesus hat auch Gewohnheiten gehabt. Übrigens, gerade im Lukas-Evangelium, wenn man mit einer Konkordanz dem Thema nachgehen will, findet man das wiederholt. Nach der Gewohnheit. Das beginnt schon in Kapitel 1, dann in Kapitel 2 findet man es wieder hier. Also der Herr Jesus hatte die Gewohnheit, am Sabbattag in die Synagoge zu gehen. Und das war eben eine gute Gewohnheit. Wie steht das eigentlich?
Das wo gibt das Sabbatgebot.
Das Sabbatgebot, ja. Das war ganz klar. Das ist ja verankert. Ja, gut, also das Sabbatgebot, das hat ja Gott bereits in den 10 Geboten verankert, nach dem Auszug aus Ägypten. Aber gab es damals auch die Synagoge? Das ist der Punkt, das sind schon zwei Dinge. Dass er den Sabbat gehalten hat als Jude, er hat sich selber unter das Gesetz gestellt, so sagt uns ja Galater 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Also der Herr wurde unter Gesetz geboren, wurde auch beschnitten, Lukas 2 spricht davon, und so hat der Herr sich unter das Gesetz vom Sinai gestellt als Mensch. Aber das erklärt noch nicht die Synagoge. Seit wann gibt es Synagogen?
Babylonische Gefangenschaft.
Ja, jetzt, das ergänzt sich gerade. Also nach der babylonischen Gefangenschaft. Und man kann also, niemand weiß ganz genau den Beginn. Aber der Ansatz ist eigentlich schon gegeben in diesen Volkszusammenkünften unter Esra und Nehemia, wo das Gesetz geholt wurde und Esra hat das Gesetz dem Volk vorlesen lassen. Das ist eigentlich, kann man sagen, die Wurzel, aus der dann die Tradition der Synagogen herausgekommen ist. Kann man nachlesen in Esra 7 und dann Nehemia 8 zum Beispiel, ganz eindrücklich, da wird auch ausdrücklich gesagt, dass alle gehört haben, die Gesetzesvorlesung, auch die kleinen Kinder waren mit dabei. Und die Überlegung war ja die, warum hat es die Katastrophe einer babylonischen Gefangenschaft gegeben? Warum wurde alles von den Babyloniern zusammengeschlagen, Jerusalem zerstört, der Tempel verwüstet, die Juden weggeführt nach Babylon? Und Abertausende kamen um im Krieg. Das war alles, weil man sich von Gottes Wort abgewandt hatte und man hatte Götter der anderen Religionen rund um Israel übernommen. Und so war klar, als man zurückkam aus der Gefangenschaft, so etwas darf nie mehr geschehen. Und wie kann man das verhindern? Nun, Esra war ein guter Mann, können wir kurz aufschlagen, Esra 7. Da finden wir diesen Mann, der eigentlich an der Wurzel steht, dieser neuen Einrichtung der Synagoge. Esra 7, Vers 10. Wer liest?
Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren.
Jawohl. Also das war ihm ein Herzensanliegen, dass nie mehr sowas geschehen würde, wie die babylonische Gefangenschaft es war. Aber interessant, das Erste, was er im Herzen hatte, war was?
Das Gesetz.
Ja, und zwar, wenn man auf die Verben achtet. Also zuerst hat er Bibelstudium betrieben. Das war das Erste. Und dann zweitens, tun. Also er wollte das nicht nur lesen als ein Gelehrter, sondern als ein Schriftgelehrter, sondern es auch umsetzen im Leben, praktisch anwenden. Und erst drittens kommt, ja, Israel, Satzung und Recht zu lehren. Also zuerst selber umsetzen und dann anderen weitergeben. Wenn die zweite Sache nicht erfüllt ist, dann ist die dritte gar nicht glaubwürdig. Wer selber das Wort Gottes nicht umsetzen will in seinem Leben, der hat keine Glaubwürdigkeit, wenn er das Wort verkündigt. Und dann sehen wir noch ein Beispiel an in Nehemia 8. Da müsste man das ganze Kapitel für sich lesen. Da sieht man, wie Esra das Wort Gottes dem ganzen Volk beibringen wollte. Liest jemand daraus Vers 1?
Da nun herzukam der siebte Monat und die Kinder Israels.
Ja, ja, 8 Vers 1.
Ein Mann auf die breite Gasse vor dem Wassertor und sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Mose holte, das der Herr Israel geboten hat.
Ja, und dann wird erklärt, wie da vorgelesen wurde, während Stunden für Männer, Frauen, für alle, die Verständnis hatten, zuzuhören. Und dann heißt es weiter in Vers 8, von Leviten, die auch lesen mussten.
Und sie lasen im Gesetzbuch Gottes klar und verständlich, dass man verstand, was gelesen war.
Jawohl. Die Elbenfelder übersetzt noch etwas wörtlicher. Und sie lasen in dem Buch, in dem Gesetz Gottes, deutlich und gaben den Sinn an, sodass man das Gelesene verstand. Also, man muss das Wort Gottes vorlesen. Aber dann auch erklären, damit die Leute wirklich verstehen, was damit gemeint ist. Und aus diesen Anfängen entstand dann eben die Idee, dass man an allen Orten im Land Israel Orte einsetzt, Häuser baut, wo man zusammenkommt, um regelmäßig die Bibel zu hören und um zu beten. Aber die Synagogen waren also nicht eine Einrichtung, die das Alte Testament vorgeschrieben hätte. Es gibt allerdings in den Psalmen einen prophetischen Hinweis darauf, auf diese Gebetsstätten im Land. Also das musste kommen, das war schon im prophetischen Wort enthalten. Und wie? Psalm 74, liest du vielleicht gerade vor in Vers 7 oder Vers 8, je nach Bibelausgabe. Sie haben dein Heiligtum in Brand gesteckt.
Sie haben dein Heiligtum in Brand gesteckt, zu Boden entweicht die Wohnung deines Namens. Sie sprachen in ihrem Herzen, lasst uns sie niederzwingen, allesamt. Verbrannt haben sie alle Versammlungsstätten Gottes im Lande. Unsere Zeichen sehen wir nicht, kein Prophet ist mehr da und keiner bei uns, welcher weiß, wie es war.
Jawohl. Das ist eine Prophetie nicht auf die Zerstörung des Tempels durch Nebukadnezar bei der babylonischen Gefangenschaft, denn damals gab es Propheten. Jeremia war da, auch nach der Zerstörung war er immer noch da. Und der hatte auch sogar noch eine Funktion für die Juden, die nach Ägypten hinabgegangen waren. Aber hier wird gesagt in Vers 8, unsere Zeichen sehen wir nicht, kein Prophet ist mehr da und keiner bei uns, welcher weiß, bis wann. Und das passt, aber die Prophetie passt genau auf die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70. Als der zweite Tempel verwüstet wurde. Und da waren keine Propheten da, keiner, der wusste, bis wann. Und da wird also nicht nur gesagt, sie haben dein Heiligtum in Brand gesteckt, wie wir gelesen haben, sondern sie haben alle Versammlungsstätten Gottes im Lande verbrannt. Und da können wir konkrete Synagogen zeigen, die so niedergebrannt worden sind, zum Beispiel. Welche sind heute bekannt?
Reichskristallnacht.
Wie?
In der Reichskristallnacht war das ja auch.
Nein, ich meine jetzt im Zusammenhang mit der Zerstörung des Tempels hier. Das heißt, sie haben dein Heiligtum in Brand gesteckt und dann, sie haben alle Versammlungsstätten Gottes im Land, gemeint ist das Land Israel. Zum Beispiel die Synagoge auf Masada. Das war eigentlich, kann man sagen, die letzte Synagoge, die gefallen war. Alle waren schon verbrannt in Jerusalem. Als im Jahr 70 Jerusalem verwüstet wurde. Die letzte Festung, die noch Bestand haben konnte, war Masada. Und Masada fiel im Jahr 73. Und dann war der Widerstand gebrochen. Und die Synagoge dort, die kann man heute besuchen. Interessant ist, man hat dort unter dem Boden dieser Synagoge, zerstörten Synagoge, hat man noch ein Manuskript von Hesekiel gefunden. Und was noch übrig war, gerade Kapitel 37, diese Prophetie über die Totengebeine, die so verdorrt sind, und es wird erklärt, das bedeutet das ganze Haus Israel, und sie sagen, unsere Hoffnung ist zunichte. Tikvatenu avat. Unsere Hoffnung ist zunichte. Und dann muss der Prophet weissagen, dass diese Gebeine lebendig werden, und Gott verkündigt, dass Israel zerstreut unter den Nationen eine Wiederherstellung und Zusammenführung, Rückführung ins Land erleben würde. Und dass man im 20. Jahrhundert eben aus aller Welt eingewandert ist nach Israel, da hat man dann vor einigen Jahrzehnten auch begonnen, Masada auszugraben und hat diese Dinge gefunden. Ganz eindrücklich. Ja, ja. Und es war dann eben so, besonders verdienstvoll hat sich Yigael Yadin um die Ausgrabung in Masada verdient gemacht. Yigael Yadin, das war der Oberbefehlshaber im Krieg 48-49. Als der Staat Israel gegründet wurde und dann etwa acht arabische Armeen Israel überrennen wollten und vernichten wollten. In diesem Krieg hatte Yigael Yadin den Oberbefehl über die israelische Armee und später hat er dann eben sehr viel archäologisch gearbeitet, auch in Hazor und eben auch Masada. Und da kam also ausgerechnet Hesekiel 37 ans Licht. Und dieser Ausdruck dort aus Hesekiel 37, unsere Hoffnung ist zunichte, sagen die Totengebeine. Aber dann wird ihnen gesagt, nein, ihr werdet wieder zu Leben kommen und werdet aufstehen. In der israelischen Landeshymne, die heißt ja wie? Hatikva, die Hoffnung. Und dort beginnt es, Kol od balevav penima, nefesh yehudi homia, solange noch da drinnen im Herzen eine jüdische Seele wohnt. Und die Sehnsucht ist nach Zion, um wieder zurückzukehren. Und dann kommt der Text zu dem Höhepunkt, solange ist unsere Hoffnung nicht zunichte. Lo avdatikatenu ist unsere Hoffnung nicht zunichte. Also gerade in Anspielung auf Hesekiel 37, dass wir nach 2000 Jahren wieder ein freies Volk werden, am Chofshi Beatzenu, in unserem Land, in Jerusalem. Also es spielt auch gerade die Landeshymne direkt auf diese Stelle an. Die Hoffnung ist nicht zunichte. Es gibt Hoffnung. Ja, und da haben wir also eine dieser verbrannten Synagogen dort entdeckt. Aber die wurden im ganzen Land verwüstet und so hat sich Psalm 74 ganz eindrücklich damals erfüllt. Ja, aber diese Versammlungsstätten, jetzt gehen wir zurück, um unseren Gedankengang weiterzuführen, hat man also begonnen einzurichten nach der babylonischen Gefangenschaft mit der Absicht, das ganze Volk Israel soll unterwiesen werden in der Bibel, um es so den Willen Gottes zu kennen und umsetzen zu können, damit nie mehr eine solche Katastrophe geschehen würde. Und das war eine gute Sache. Und darum hat der Herr Jesus, der dann kam, als die Zeit erfüllt war, kam er in diese Welt und er ist als Jude aufgewachsen und nach seiner Gewohnheit ging er an jedem Sabbat in die Zusammenkunft. Die Synagoge sollte kein Ersatz sein für den Tempel. Die Tora hat ja ganz klar vorgesehen, der Tempel muss gebaut werden an dem Ort, den der Herr auserwählt hat, an einem Ort nur, und dorthin müssen alle Männer hingehen, dreimal im Jahr, Passa, Pfingsten und Lauhütten. Die Frauen auch dürfen auch gehen, aber dort war der Befehl nicht so streng, mit Rücksicht auf die kleinen Kinder und auf verschiedene Belastungen, die es verhindern konnten. Aber die Männer, die mussten unbedingt gehen. Aber normalerweise ging man als Familie, ist klar. Und dort sang dann auch im Tempel der professionelle Priesterchor und das Orchester spielte. Aber das sollte in den Synagogen nicht so sein. Und darum hat man die Instrumente streng außen vor gehalten. In der Synagoge hat man nur a cappella gesungen. Also ganz schlicht, ohne irgendwelche instrumentale Begleitung, damit niemand auf die Idee kommt, die Synagoge sei ein Ersatz für den Tempel. Und so hat man eben das als Ort gehabt, um zu beten, um die Schrift zu verlesen und um sie auszulegen. Und das war eine gute Sache und der Herr Jesus ging nach seiner Gewohnheit regelmäßig in die Synagoge. Aber wir sehen, in Gottes Vorsehung war die Einrichtung der Synagoge schon eine Vorbereitung später im Blick auf die Gemeinde. Die Gemeinde gibt es ja im Alten Testament nicht. Das war etwas völlig Neues, als die Gemeinde an Pfingsten entstand, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und der Herr Jesus sagt ja in Matthäus 16, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Er sagt das zukünftig. Es gab noch keine Gemeinde. Die wurde erst eingesetzt ab Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Aber auch die Gemeinde sollte dann nach Gottes Wille und Vorschrift ein Ort sein, wo die Gläubigen zusammenkommen zum Gebet, zur Schriftlesung und zur Schriftauslegung. Und so war also die Synagoge so schon eine Vorbereitung im Blick auf das Kommen der Gemeinde. Und wenn wir gesehen haben, im Alten Testament gibt es keinen Befehl zur Synagoge, aber schauen wir mal, was in Hebräer 10 steht im Blick auf die Gemeinde, auf das Gemeindezusammenkommen. Lesen wir Hebräer 10, 23 bis 25. Wer liest?
Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anzureichen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, sondern einander ermuntern und das um mehr als den Tag heranzunahen, der sehr merkwürdig.
Das umso mehr.
Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht.
Jawohl. Also es geht daran, darum, dass wir treu am Glauben festhalten. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten. Und was ist dabei eine Hilfe? Nun, die anderen Gläubigen. Lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung zur Liebe und zu guten Werken. Also es braucht die gegenseitige Ermutigung, um den Glauben auch praktisch umzusetzen. Nicht nur ein Bekenntnis haben, das ist schon eine Sache, das Bekenntnis festhalten, aber das auch praktisch umsetzen in Liebe und guten Werken. Und dann wird das eben direkt verbunden, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Also das Zusammenkommen der Gläubigen ist ganz wichtig, um eben das Bekenntnis festzuhalten und das auch praktisch umzusetzen. Und zwar eben, indem man regelmäßig die Zusammenkünfte der Gläubigen, der Erlösten besucht. Nicht versäumen. Und schon damals gab es die Unsitte, dass man das eben versäumte. Wie es bei etlichen Sitte ist. Übrigens, Schlachter hat hier nicht so gut übersetzt. Dort steht nicht die Gemeinde, die Zusammenkunft verlassen. Stimmt's? Ja. Aber es geht ja hier nicht um ein Verlassen, dann ist man ja gegangen, ne? Sondern hier geht es um etwas Regelmäßiges.
Und übrigens Vers 24 und 25, da steht es. Und lasset uns untereinander unser Selbst wahrnehmen mit Reizen zur Liebe und guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen und etliche pflegen, sondern einander ermahnen, dass sie viel mehr, so viel ihr seht, dass sich der Tag nahe.
Ja, aber eben hier ist das nicht so glücklich, wenn man übersetzt, die nicht die Gemeinde verlassen, sondern versäumen.
Nicht verlassen unsere Versammlung.
Ja, und besser wäre, nicht versäumen unsere Versammlung.
Ja, das wäre.
Denn verlassen, das wäre einmal und dann weg. Aber hier geht es ja um etwas Regelmäßiges. Dass gewisse Leute haben die Sitte, die Gemeinde zu versäumen. Mhm. Eben, dass man sagt, so, wann machen wir die nächste Wanderung? Und natürlich Sonntagmorgen. Wieso kann man das nicht so planen, dass der Zeitpunkt des Gottesdienstes, der muss Priorität haben und dann planen wir unsere Dinge darum herum. Und das funktioniert. Aber man muss die Gewohnheit haben. Wenn es keine Gewohnheit ist, dann ist es jedes Mal ein Kampf. Und wir lernen von dem Herrn Jesus, eben am Sabbattag, nach seiner Gewohnheit, ging er in die Synagoge. Und das Neue Testament sagt nun nicht, das ist einfach so eine gute Gewohnheit, sondern vielmehr, wir sollen einander ermutigen und unser Zusammenkommen nicht versäumen. Und das wird sogar immer wichtiger, in welchem Zusammenhang. Was ist gemeint mit diesem Tag? Die Wiederkunft Jesu. Also das Zusammenkommen war von Anfang an, seit Pfingsten, wichtig. Und wir sehen sogar, die ersten Gläubigen sind täglich zusammengekommen. In Apostelgeschichte 2, aber wir sind dann in Apostelgeschichte 20, in Troas kamen sie offensichtlich regelmäßig am ersten Tag der Woche zusammen, um das Brot zu brechen. Und hier wird erklärt, dass diese Wichtigkeit umso größer wird, je mehr wir eben dem Ende zusteuern, also dem Ende der Endzeit, die Wiederkunft Jesu. Ja, das war so ein kleiner Exkurs. Aber das machen wir ja immer wieder in der Bibelklasse, indem man Dinge eben in einen größeren Zusammenhang stellt. Jetzt gehen wir zurück zu Lukas 4. Der Herr steht dann auf in der Synagoge und liest aus dem Buch Jesaja. Auch da etwas zum Hintergrund. Man hat also in den Synagogen jeden Sabbat das Gesetz Mose verlesen. Und zwar damals in einem Dreijahreszyklus. In 3 Jahren kam man durch die ganze Tora, durch die ganzen 5 Bücher Mose hindurch. Heute ist das ein bisschen anders. Weltweit wird die Tora wie verlesen? Einmal im Jahr. Also dadurch wurden die Vorleseabschnitte eben deutlich vergrößert. In einem Jahr kommt man durch. Und wann ist man durch? Nein, am Ende des Laubhüttenfestes im Herbst kommt dieser bedeutende Tag. Schon im Gesetz wird gesagt, der Tag nach dem der achte Tag des Festes, Das ist Simchat Torah, die Freude des Gesetzes. Und dort beginnt man wieder mit Bereshit bara Elohim et Hashemayim, also 1. Mose 1, Vers 1. Und damals war es also ein Dreijahreszyklus. Und es war üblich, dass man dann zu diesem festgelegten Ablauf gewisse Abschnitte aus den Propheten vorlas. Und das ist auch heute noch so. Es gibt das Haftarah-Verzeichnis, das wird weltweit beachtet in allen Synagogen, auf allen 5 Kontinenten. Da werden genaue Prophetenabschnitte angegeben, an welchem Schabbat welcher Abschnitt. Leider ist dort Jesaja 53 nicht darin. Und so kommt man im Judentum eben durch den Synagogenbesuch nie auf Jesaja 53, wenn man nicht zu Hause selber Bibelstudium macht und das ganze Alte Testament durchliest. Ja, also nur um den Hintergrund zu geben, warum der Herr da aus Jesaja las. Da war also bereits in dieser Zusammenkunft die Verlesung der Tora geschehen durch den Chazan, der das übrigens immer vorsingt. Und dann liest der Herr aus Jesaja, er rollt auf, und man muss daran denken, es gab ja damals noch keine Kapiteleinteilung, das kam alles später. Es war sehr praktisch, hat man im Judentum und im Christentum die gleiche Kapiteleinteilung übernommen, aber eben späterer Zeit. Und damals musste man sich einfach so zurechtfinden. Das zeigt also, der Herr kannte die Bibel, aber das ist ja uns kein Geheimnis, das wissen wir schon als 12-Jähriger, Lukas 2, kannte er die Bibel so gut, dass die Lehrer Israels damals im Tempel ihn befragten. Es war ja üblich, an den Festtagen, an allen Schabbaten und dann auch Passa, Laubhütten und so weiter, da kamen die großen Lehrer des Sanhedrins auf die Terrasse, gerade südlich vom inneren Vorhof, und dort durften die Leute ihnen Fragen über die Bibel stellen. Aber in Lukas 2 lesen wir, dass der 12-Jährige, als Maria und Josef zurückkommen und ihn im Tempel finden, dass er inmitten der Lehrer saß und er hörte ihnen zu, und da wird auch gesagt, dass sie ihn befragt haben. Das war ungewöhnlich. Aber die haben gemerkt, dieser 12-Jährige kennt die Bibel so gut, dass die begonnen haben, ihn zu befragen. Nun, das ist ein Ansporn, könnte das ein Ansporn sein für junge Leute, die Bibel eben zu studieren, und da muss man nicht warten, bis man 12 ist. Das hat der Herr vorher gemacht. Und gut, da könnte dann jemand argumentieren, ja, aber der Herr war natürlich der Sohn Gottes, und ja gut, sage ich dann, aber diese Geschichte wird nur in Lukas erzählt, und Lukas legt ja gerade den Akzent darauf, auf die Menschheit des Herrn Jesus. Und der Herr war ein wirklicher Mensch, und er hat als kleines Kind die Dinge lernen müssen. Darum steht ja auch in Lukas 2, 52, und Jesus nahm zu an Weisheit und an Größe und an Gunst bei Gott und Menschen. Also, er hat das studiert und sich so angeeignet. Und so ist eben die Kindheit und das Teenageralter eine ganz wichtige Zeit, wo man sehr gut lernen kann. Und gut, wenn man das halt verpasst hat, dann muss man nachher. Es geht auch nachher. Aber es ist schon ein Geschenk, wenn man das als Kind tun kann.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Weiß man, ob das früher schon so war, dass Jesaja 53 da nicht gelesen wurde, oder ob das was Neueres ist?
Das Problem ist, es ist schwierig zu sagen, welche Abschnitte damals gelesen wurden. Es ist klar für heute. Und es musste ja immer eine Auswahl sein. Und man kam bestimmt nie durch alle Propheten durch. Ja, und jetzt, der Herr findet also diese Stelle. Wenn es hier heißt Buch, müssen wir natürlich immer daran denken, war eine Rolle. Denn Bücher kannte man damals im Judentum noch nicht als gebundene Seiten, wie wir das kennen. Das kam erst kurz nach dieser Zeit dann überhaupt auf. Und da musste ich also die ganze Rolle, die war etwa die wir aus Qumran haben, vollständig, die war 7,34 Meter lang. Und da sind wir ziemlich am Schluss. 61, schon fast bei 66. Also der Herr musste die ganze Rolle durchgehen bis 61 und dann hat er begonnen zu lesen. Es liest nochmals jemand bitte Verse 18 bis 19. Fand ihr die Stelle, wo geschrieben war? Ja, also ist es schon speziell. In der Synagoge liest er diesen Text vor, der ja in der ersten Person verfasst ist. Und der Prophet musste quasi die Stimme des Messias voraussagen. Und jetzt liest der Messias die Stimme des Messias, also Jesaja. Das hat sich auf ihn, auf seine Person bezogen. Und dann kam die Erklärung in Vers 21. Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und die waren überwältigt. Vers 22, liest jemand noch bitte?
Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und
ja, das reicht. Jetzt, Frage. Ist es aufgefallen, dass hier die Wiedergabe mitten im Satz endet? Wenn man vergleicht mit Jesaja 61. Was fehlt hier? Also zwei Dinge soll der Messias verkündigen, nämlich
die Gnadenzeit.
Jawohl, also das angenehme Jahr des Herrn. Und zweitens
das andere hat er nicht genannt.
Ja, was wäre das aus Jesaja?
Die Rache.
Die Rache Gottes, genau. Und da haben wir in Jesaja 61 so ein ganz klassisches Beispiel dafür, wie oft die messianischen Prophezeiungen über das erste und das zweite Kommen gerade zusammengenommen sind. Und das ist ja eigentlich klar, warum? Weil es ist derselbe Messias, der als der Leidende kommen sollte und der als der König der Könige kommen sollte, als der Richter der Welt. Und darum finden wir das in manchen Stellen eben zusammen, der Leidende und der herrschende Messias. Aber als der Herr Jesus das in der Synagoge vorlas, um zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt, da wird das Zitat eben gestoppt bei das angenehme Jahr des Herrn. Noch nicht das Gericht. Das sollte kommen bei seinem zweiten Kommen. Und dann kommt die Auslegung dazu. Der Herr erklärt, wie war das in der Zeit von Elia? Da gab es viele Witwen in Israel, aber Elia wurde nur zu einer Witwe gesandt im Libanon. Eine sidonische Witwe. Also in der Stadt Sidon im Libanon, am Mittelmeer, eine Hochburg der Hezbollah heute. Dort war diese Witwe. Und er ging dorthin in Libanon und hat dieser Witwe geholfen. Und dann sagt er, und wie war das in der Zeit danach unter dem Propheten Elisa? Es gab viele Aussätzige in Israel, aber Elisa hat nur einen Aussätzigen geheilt und das war ein Syrer. Ein Libanese und dann ein Syrer. Und der Herr will damit zeigen, wenn jetzt diese Zeit der Gnade Gottes, das angenehme Jahr des Herrn gekommen ist, dann dürft ihr aber ja nicht denken, das bezieht sich nur auf Israel. Die Gnade Gottes sprengt die Grenzen. Sie geht aus zu allen Völkern. Und das ist alttestamentlich verwurzelt. Das ist nicht irgendwie ein neuer Gedanke, eine neue Idee, sondern das Alte Testament macht klar, die Gnade Gottes geht aus zu allen Völkern. Aber man war so auf sich konzentriert und wollte die Gnade einfach für sich beanspruchen. Wie war die Reaktion in der Synagoge? Wut, das würde ja fast noch gehen.
Sie wollten ihn umbringen.
Ja, ein Mordanschlag. Sie stießen ihn zur Stadt hinaus und dann wollten sie ihn den Rand des Berges hinunterstürzen ins Tal. Was ist das für ein Tal dort unten? Nein, Kidron ist in Jerusalem, zwischen Ölberg und Tempelberg. Wir sind ja in Nazareth.
Da weiß ich nicht.
Wie heißt das Tal dort unten? Ist die Kornkammer Israels. Jezreel, das heißt ja, Gott sät. Eine riesige Ebene. Und die heißt in der Bibel auch, besser bekannt unter Hamagedon. Ja, wo der Herr Jesus als der König der Könige kommen wird, um die Rache Gottes zu verkündigen. Sehen wir, Nazareth und Hamagedon, das liegt gerade beieinander. Geografisch kommt dort das erste und das zweite Kommen des Herrn zusammen. In Nazareth, in dieser verachteten Stadt, sollte der leidende Messias aufwachsen, um das Jahr der Gnade Gottes zu verkündigen. Und dann bei seinem zweiten Kommen, das Gericht in Hamagedon, da wird er kommen, um die Rache Gottes zu verkündigen. Aber das war noch nicht der Zeitpunkt da. Aber sie wollten ihn richten und nach Hamagedon hinabstürzen und töten.
Das alles am Sabbat.
Und das alles am Sabbat. Das ist ganz komisch, was dann plötzlich möglich ist. Ja, das ist ein echtes Problem, auch heute. Was plötzlich am Schabbat möglich ist, was ganz klar verboten wäre. Ja, aber eben das ist doch schon erstaunlich, wenn man das liest und dann die Zusammenhänge beachtet. Wo war das genau? Die Bibel erwähnt ja, dort in Nazareth und dort ins Tal. Ja, das ist Hamagedon. Und genau eben der Herr lässt das weg. Jetzt ist er gekommen, um die Gnade Gottes zu verkündigen. Und nicht nur für Israel, sondern für alle Völker. Und das hat nur Lukas überliefert. Und Lukas ist der einzige Bibelschreiber, von dem wir wissen, dass er kein Jude war. Und so war Lukas eben diese Wahrheit besonders kostbar, dass die Gnade über die Grenzen Israels hinausgeht, auch zu den anderen Völkern. Und darum musste er diese Geschichte aufschreiben. Ja, wir fahren nach der Pause weiter in 20 Minuten. Wir sind stehen geblieben bei der Predigt des Herrn Jesus in Lukas 4, in der Synagoge von Nazareth. Und haben gesehen, wie er also Jesaja 61 als erfüllt erklärt, aber eben nur das, was sich auf sein erstes Kommen bezieht. Den Tag der Rache hat der Herr dort auf der Seite gelassen, ja. Und jetzt müssen wir uns aber mit diesem Ausdruck noch etwas auseinandersetzen, das angenehme Jahr des Herrn, Freiheit auszurufen. Woher kommt dieser Ausdruck, dieses angenehme Jahr des Herrn?
Jubeljahr.
Ja, das Jubeljahr. Schlagen wir mal ganz kurz auf, 3. Mose. Das ist auch das Erlassjahr, genau. Also 3. Mose 25. In den ersten 7 Versen sehen wir, wie Gott in der Tora die Landwirtschaft Israels gegliedert hat in einen 7-Jahres-Zyklus. 6 Jahre soll Landwirtschaft betrieben werden, aber das 7. Jahr soll jeweils ein Sabbatjahr sein. Da sollte das Land in Ruhe gelassen werden, also keine Landwirtschaft betrieben werden. Das braucht natürlich Vertrauen, dass man in den 6 Jahren davor genügend erntet, um Vorräte zu haben für dieses 7. Jahr. Als Nebeneffekt war das natürlich auch ein Mittel gegen Herzinfarkt. Ja, die Bauern hatten alle 7 Jahre wirklich ein Schabbat. Ja, ein Sabbatjahr. Den Begriff hat man ja sogar übernommen in der Privatwirtschaft, nicht wahr? Da gibt es auch diese Zeiten, wo jemand mal besonders lang frei bekommt und dann ist es eben ein Sabbatjahr. Ja, nicht überall. Aber das gibt's ja. Nun, das war Gottes Einrichtung für Israel. Aber dann, Vers 8, geht die Planung noch weiter. Liest jemand Verse 8 bis 10? 3. Mose 25, 8 bis 10. Also Verse 1 bis 7 sprechen von dem Sabbatjahr, nach 6 Jahren Landwirtschaft ein Ruhejahr. Dadurch hat natürlich auch der Boden sich erholen können und dadurch wurden die Ernteerträge in den weiteren Jahren wieder höher. Nein, das Sabbatjahr war wirklich das Jahr, in dem der ganze Erdboden in Ruhe gelassen werden sollte. Überall. Und damit war verhindert, dass man eben nicht doch arbeitet. In der Landwirtschaft. Es gibt ja noch andere Dinge, die man tun konnte. Das ist auch noch ein Punkt. Dann kann man das, was immer stehen geblieben ist, konnte man auch in diesem Jahr dann erfüllen. Aber der Ackerbau, der musste ruhen. Und für die ländliche Bevölkerung war das natürlich eine ganz deutliche Entlastung, eben auch im Blick auf Gesundheit. Ja, und jetzt Verse 8 bis 10, bitte.
Und du sollst zählen solcher Sabbatjahre 7, dass 7 Jahre 7-mal gezählt werden und die Zeit der 7 Sabbatjahre mache 49 Jahre. Da sollst du die Posaune lassen, blasen durch all euer Land, am 10. Tage des 7. Monats, eben am Tag der Versöhnung. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt ein Freijahr ausrufen im Lande allen, die darin wohnen. Denn es ist euer Halljahr, da soll ein jeglicher bei euch wieder zu seiner Habe und zu seinem Geschlecht kommen.
Jawohl, und so weiter. Dann kommen weitere Regelungen. Also hier wird klar gemacht, nach 7x7 Jahreszyklen hat man im Jahr 49 wieder ein Sabbatjahr, bleibt alles brach. Und dann kommt das 50. Jahr und das musste nochmals ein Brachjahr sein. Also da konnte der Erdboden sich 2 Jahre lang erholen. Das brauchte natürlich noch mehr Glaube, dass man in den Jahren davor genügend Vorräte hatte, um 2 Jahre zu überbrücken. Aber eben auch dadurch wurde der Boden wieder ökologisch regeneriert. All das, was dann eben nicht geerntet wurde und einfach von selber wuchs, das fiel auf den Boden und füllte damit die Humusschicht wieder auf. Also ökologisch ist das alles sehr einleuchtend. Und dann kam eben noch etwas dazu. Dieses 50. Jahr war das Jahr, an dem Freiheit ausgerufen wurde. Und das wurde verkündigt mit dem Schofarhorn. Es wurde gelesen Posaune, also im Hebräischen steht für Posaune Schofar. Das ist ein Tierhorn vom Widder, konnte auch von der Antilope sein, einfach ein koscheres Tier. Und da wurde also am Yom Kippur des 50. Jahres wurde geblasen. Der Yom Kippur war jeweils am 10. Tag nach Jahresanfang im Herbst. Ja, der erste Tischri war Rosh Hashanah, das Neujahr. Und dann am 10. Tag kam der Yom Kippur und da wurde eben das neue Jahr der Freiheit ausgerufen. Und nun sehen wir also, dass Jesaja in seiner Prophetie, in Jesaja 61, um 700 vor Christus, diese Einrichtung des Jubeljahres aufnimmt und sagt, wenn der Messias kommt, wird er das Jahr der Freiheit verkündigen. Und da war also in Israel klar, unsere Einrichtung mit dem Jubeljahr, alle 50 Jahre, das hat eine prophetische Bedeutung und weist hin auf die Zeit, wenn einmal der Erlöser für Israel und die Völker kommen würde, dann würde er die Zeit der Befreiung und der Erlösung ausrufen. Und somit waren also diese Schofarstöße, die waren ein Hinweis auf den Herrn Jesus selbst. Denn wer ruft da in Jesaja 61 aus, das Jahr der Freiheit auszurufen? Das tut er selber. Das, was man eben verkündigen musste mit dem Schofarhorn, das tut in der Erfüllung der Messias selbst. Und darum, diese Predigt in Nazareth war etwas ganz Gewaltiges. Der Messias in der ersten Person sagt, liest er den Text und sagt, heute sind diese Worte erfüllt. Die Zeit der Gnade ist jetzt gekommen. Er selber verkündigt diese Erlösung. Aber noch zu dem Jubeljahr, das ist ja in ökonomischer Hinsicht eine ganz interessante Sache. Und das zeigt, dass diese Einrichtung für Israel, wie Gott das wollte, das übersteigt alles, was das kommunistische System anbetrifft und auch das kapitalistische System. Denn die Grundordnung war die, Israel zog aus Ägypten aus, bekam in der Wüste die 5 Bücher Mose und dann gingen sie ins verheißene Land unter Josua. Und diese 5 Bücher Mose hatten geregelt, im Zusammenhang mit dem Bund vom Sinai, wie das alles gehen sollte im Land. Jede Familie sollte Grundbesitz bekommen im Land. Es wurde verteilt, das ganze Land, unter den 12 Stämmen Israels. Und jede Familie bekam also ein bestimmtes Grundstück. Und das zeigt, Gott will Privateigentum. Die Kommunisten haben uns betrogen, indem sie sagten, Eigentum ist Diebstahl. Das war ja so ein Slogan der Linken. Das ist eine ganz schlimme Sache sogar, denn sie tastet Gottes Wort an. Gott will Privateigentum. Und er schützt es sogar, denn in den 10 Geboten haben wir den Befehl, du sollst nicht stehlen und nicht begehren, was deines Nächsten ist. Also Gott schützt das Privateigentum. Aber, jetzt muss man sich vorstellen, eine Familie hatte zwar Grundbesitz, die konnten Landwirtschaft betreiben darauf und so weiter, aber dann kam Krankheit, irgendwelche schweren Schläge des Lebens und diese Familie stand vor dem Aus und sie sahen noch eine Lösung, indem man vielleicht ältere Söhne als Verdingsöhne eben in Knechtschaft gab und schließlich auch, dass man das Grundstück verkaufte. Und es gab natürlich zu allen Zeiten solche Leute, die konnten gut dealen. Die konnten dann solche Grundstücke aufkaufen, zusammensetzen und dann ging das so Richtung Großgrundbesitz. Aber die Einrichtung des Jubeljahres hat dem Großgrundbesitz ganz klare Grenzen gesetzt. Denn nach 50 Jahren am Jubeljahr musste der Großgrundbesitzer all die Territorien wieder an die ursprünglichen Familien zurückgeben. Super. Ja. Also, darum sage ich, es steht über Kommunismus und über Kapitalismus. Damit wird also ein Riegel geschoben gegen übermäßiges Anhäufen von Reichtum und es wird auch verhindert, dass es zu einer Verarmung der Massen kommt und zur Bildung eines Proletariats. Also, das will Gott auch nicht. Und so kamen die an diesem 50. Jahr wieder zurück. Und da konnte man wieder von vorne, völlig von vorne beginnen. Und das ist ja auch ein Riesenproblem in der Weltwirtschaft, nicht wahr? Man sieht, wie eben verarmte Leute, die nehmen dann wieder Geld auf und die Spirale geht runter und runter und runter. Die kommen nicht aus dem Kreislauf der Verarmung heraus. Aber mit diesem System geht das. Und große Organisationen wurden eingerichtet in dieser Welt, um das zu verbessern. Und wir sehen, all diese Versuche kratzen eigentlich nur an der Oberfläche. Das Problem wird gar nicht wirklich gelöst. Aber da ist es so gegeben. Und darum, dieses Jubeljahr war eine wunderbare Einrichtung Gottes in der Tora. Aber das war nicht nur einfach so, sondern das hatte eine noch tiefere Bedeutung, wenn der Messias kommt. Wird er Freiheit bringen, nicht nur für solche, die sich für Arbeit verdingt haben, sondern wird Freiheit bringen von der Versklavung an die Sünde, von der Versklavung an Satan, von der Versklavung an den Zeitgeist dieser Welt. Lesen wir mal in Apostelgeschichte 10, wie Petrus den Dienst des Herrn Jesus ganz knapp zusammenfasst. Apostelgeschichte 10, Verse 36 bis 38. Könnt jemand vorlesen, bitte?
Das Wort, das er den Söhnen Israels gesandt hat, in dem er Frieden verkündigte durch Jesus Christus. Dieser ist aller Herr. Kennt ihr die Sache, die, angefangen von Galiläa, durch ganz Judäa hin geschehen ist, nach der Taufe, die Johannes predigte? Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm.
Ja, sehen wir auch wieder den direkten Bezug zu Jesaja 61. Der Gesalbte, der Mann von Nazareth, der auch dort in Nazareth das Jahr der Annehmung verkündigt hat, er ging herum und heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Also Befreiung von der Herrschaft Satans und Befreiung von der Macht der Sünde, Befreiung von der Macht dieser Welt. Lesen wir dazu aus Kolosser 1, Vers 12. Verse 12 bis 14, bitte, in Kolosser 1.
Dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden.
Ja, also hier wird gesagt, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis. Paulus spricht über die, die an Jesus Christus glauben. Und hier ist wichtig, dass das Verb errettet hat, ist im Griechischen ein Aorist. Der bezeichnet hier eine Handlung in der Vergangenheit, die punktuell ist. Also nicht als Prozess, sondern als Punkt gesehen. Errettet hat eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit. Das heißt wirklich errettet und dann ist man auch errettet aus der Gewalt der Finsternis. Satan hat keine Ansprüche mehr, Freiheit. Und dann auf der anderen Seite versetzt in das Reich, Basileia heißt eigentlich Königreich. Da steckt das Wort König drin. Nicht wahr? Basileus heißt auf Griechisch König, Basileia ist darum das Königreich, Englisch Kingdom. Und das wird hier genannt das Königreich des Sohnes seiner Liebe, also das Königreich des Messias. Und die, die erlöst sind, errettet sind aus der Gewalt der Finsternis, befreit von Satans Macht, das sind nun Menschen, die sind versetzt in dieses Königreich des geliebten Sohnes des Vaters. Und auch versetzt ist hier ein Aorist, eine abgeschlossene, punktuelle Handlung in der Vergangenheit. Und das zeigt uns, wenn es gibt manchmal Gläubige, die haben das Gefühl, Satan hätte immer noch irgendwelche Anrechte auf sie und sie sind verunsichert und dadurch nehmen sie nicht wirklich die völlige Gnade Gottes im Glauben wahr. und sind immer noch, sie haben kein Fundament, sie sind immer in der Gefahr auszugleiten. Und da müssen sie durch eine gesunde Verkündigung auf ein klares Fundament gesetzt werden, der uns errettet hat. Das ist etwas, das kann nicht in Frage gestellt werden. Aber warum gibt es dann doch Christen, die da Mühe haben oder dort irgendwie doch nicht frei werden, obwohl der Herr Jesus sagt in Johannes 8, wir können das aufschlagen, Johannes 8, Vers 36, am besten lesen wir schon Verse 34 bis 36 in Johannes 8. Wer könnte das lesen?
Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewiglich im Hause, der Sohn bleibt ewiglich. So euch nun der Sohn freigemacht, so seid ihr recht frei.
Jawohl. Also es ist eine ganz klare Absage an die Meinung, die Erlösung sei so ein allmählicher Prozess. Wenn der Sohn frei macht, ist er recht frei. Aber der Punkt ist eben nun in der Praxis der, wenn jemand sagt, aber ich komme von dieser Sache nicht los, dann ist das Problem folgendes. Gott hat ja zum Beispiel Israel auch, bevor sie von der Wüste ins verheißene Land hineingingen, gesagt, ich habe euch das ganze Land gegeben. Das gehörte ihnen. Aber sie hatten es noch nicht in der Hand, oder beziehungsweise noch nicht unter den Füßen. Und in Josua 1 sagt Gott, jeden Ort, wo ihr eure Fußsohle darauf setzt, euch habe ich hingegeben. Also es ging darum, auch praktisch dieses Land in Besitz zu nehmen, das ihnen zustand. Und so ist es für den Gläubigen auch wichtig, dass er dies wirklich praktisch im Glauben erfasst, die Erlösung. Und eben sich nicht verunsichern lässt, ja, vielleicht ist da irgend noch ein Fluch von Generationen, den müsste man zuerst aufdecken und erst dann wird man frei. Nein, es ist so, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Und diese Befreiung muss man im Glauben wirklich erfassen. Und dann kann man die Befreiung auch praktisch erfahren, dass man eben von irgendwelchen Gebundenheiten, Süchten auch wirklich frei und los wird. Und darauf muss man beharren. Aber wenn diese Belehrung nicht gegeben wird, dass die Erlösung schon da ist, durch diese Verunsicherung wird man erst recht gehindert, diese Befreiung auch wirklich in Besitz zu nehmen. Und wir wissen, wie viele solche Fallen es gibt heute, wo man auch ganz versteckt im Verborgenen an Dinge gebunden sein kann. Und das darf nicht sein. Das ist eine Verunehrung Gottes, weil er uns die Freiheit gegeben hat. Der Herr Jesus ist gekommen und hat dieses Jahr der Befreiung verkündigt. Aber darum ist es wichtig, dass man eben solche Stellen griffbereit hat, wie Kolosser 1, Vers 12, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis, versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ja, ist bis dahin noch eine Frage?
Womit begründen die Juden, dass sie Jesaja 53 nicht lesen?
Ja, begründet wird es eigentlich nicht. Es ist einfach eine Tatsache, dass es im Haftarah-Verzeichnis nicht drin ist, so wie auch andere Kapitel nicht drin sind. Aber für uns ist das natürlich eine sehr schwerwiegende Sache, weil dieses Kapitel hat eine so starke Wirkung. Ich habe ja das auch schon hier gesagt, es gibt ja weltweit vielleicht 400.000 bis 500.000 bekehrte Juden. Und für die meisten spielte Jesaja 53 im Zusammenhang mit ihrer Bekehrung eine ganz entscheidende Rolle. Und darum, von dem her, muss man sagen, also das ist nicht einfach von ungefähr, dass genau dieses Kapitel fehlt. Und als wir Jesaja 53 durchgenommen haben, habe ich erklärt, dass gewisse Rabbiner im Mittelalter die Interpretation gewechselt haben. Früher hat man im Judentum klar gesagt, das spricht vom Messias. Auch im Talmud ganz klar zu finden. Aber dann haben Rashi, Abravanel und andere haben die Interpretation geändert, haben das auch zugegeben und gesagt, dieser Knecht Gottes ist nicht der Messias, sondern das ist das Volk Israel, das so viel leiden musste. Aber dann muss man eben darauf hinweisen, aber da steht ja, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Da wird ja der Knecht ganz klar vom Volk unterschieden. Und es wird gesagt, dass er stellvertretend für das Volk starb. Also ist das nicht das Volk Israel.
Die Juden, die jetzt so auf Reisen sind zum Beispiel, die sind ja teilweise in großen Gruppen unterwegs. Und wie kommen die zurecht, wenn dann das fünfte Jahr da ist?
Ja gut, das Problem, Sie meinen jetzt bezogen auf heute?
Ja, von heute.
Israel betrachtet sich ja als einen im Prinzip säkularen Staat. Und damit wird das eigentlich heute gar nicht mehr umgesetzt in der Landwirtschaft. Ja, wir waren gerade vor kurzem in Israel und das war gerade um die Passazeit, beziehungsweise noch vor dem Passa, und da sah man schon die Gerste geerntet. Ja, wie geht das? Nach der Tora darf man die Gerste erst ernten während der Passawoche am Tag nach dem Sabbat. Denn da musste ein bestimmtes abgestecktes Feld mit Gerste musste geerntet werden. Daraus musste ein Speisopfer gemacht werden, das musste dem Herrn dargebracht werden. Und dann erst darf die Gerstenernte im Land losgehen. Aber da halten sich die meisten nicht daran. Also das wird heute nicht allgemein umgesetzt. Und man muss ja auch bedenken, die Kibbutz-Bewegung war ja von Anfang an eine säkulare Bewegung. Und die kam ja durch die russischen Juden. Da waren viele, Sozialisten. Und darum haben sie die Kibbutzim als sozialistische Organisation aufgebaut. Und die, am Anfang waren das wesentlich Leute, die waren Atheisten, Agnostiker, eben links im Denken. Und denen ging es nicht darum, da die Tora umzusetzen. Aber das entspricht genau dem, was in Hesekiel 36 steht, dass Gott sagt, er werde sein Volk in unreinem Zustand ins Land zurückführen, und dann im Land wird er sie reinigen. Und so hat sich eben das prophetische Wort erfüllt. Aber es gibt natürlich schon solche, die machen die Landwirtschaft nach Torah-Regeln. Das gibt es auch. Aber man muss nicht erwarten, dass die israelische Landwirtschaft grundsätzlich so geordnet wäre. Aber zum Beispiel sieht man, ein Zweig der Landwirtschaft ist ja die Weinproduktion. Und da ist ja Israel sehr führend weltweit mit Goldmedaillen preisgekrönten Weinen. Und da steht ja regelmäßig darauf, koscher le Pessach. Also koscher für Pessach. Das heißt, diese Weine sind genau nach den Vorschriften der Tora ausgeführt worden. Und das heißt also zum Beispiel, die Weinstöcke wurden gepflanzt, 3 Jahre wurden sie nicht geerntet, wie es die Tora vorschreibt, und erst nachher. Und das muss, alle diese Bedingungen müssen erfüllt sein, erst dann darf man einen Wein als koscher bezeichnen. Und also eben in gewissen Bereichen wird das sehr wohl umgesetzt, aber man kann das nicht sagen für die Landwirtschaft im Allgemeinen. Noch etwas?
Eine Frage. In meiner Bibel wird Jubeljahr mit O geschrieben. Hat das eine Bedeutung gegenüber dem Jubel mit U?
Ja, weil das steht da im Hebräischen das Wort Jovel. Und das bezieht sich eben auf das Blasen des Schofarhornes. Also es ist nicht das Wort Jubel, sondern das Joveljahr. das Jahr, wo man mit dem Schofarhorn Schall Freiheit verkündigt. Ja, noch was? Sonst schlagen wir noch eine Stelle auf zu diesem Jahr der Freiheit in 2. Korinther 6. Vers 2, da wird aus Jesaja 49, 8 zitiert, wo es ja auch um den Gottesknecht geht. Und da lesen wir, wer liest Vers 2 vor?
Denn er spricht, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils.
Ja, also in dieser Stelle aus Jesaja 49, da spricht Gott zu Messias, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört, am Tag des Heils habe ich dir geholfen, und jetzt erklärt Paulus, siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Das ist also die Auslegung von dieser Stelle. Und hier bedeutet der Ausdruck angenehme Zeit, Tag des Heils, eben diese Zeit, die der Messias bringen sollte, die Zeit der Befreiung, der Erlösung. Also es ist ein anderer Ausdruck für das Jahr der Annehmung des Herrn. Der Tag des Heils. Und jetzt wird hier erklärt, eben das bezieht sich auf unsere Zeit. Unsere Epoche, die wir ja gemeinhin und korrekterweise nennen, die Zeit der Gnade, in der das Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, allen Nationen. Das ist die Zeit der Gnade und die Bibel nennt das der Tag des Heils, die wohlangenehme Zeit. Oder eben, wir könnten sagen, das Jahr der Annehmung des Herrn. Und im Kontrast zu dem Tag des Heils steht dann der Tag des Gerichtes. Wie wird der genannt in der Bibel? Der Tag des Herrn. Im Neuen Testament, zum Beispiel in 2. Petrus 3, können wir das kurz aufschlagen. Ja, 2. Petrus 3, könnt jemand lesen ab Vers 8 schon. Da haben wir einen Zusammenhang.
Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen.
Ja, aber bis dahin. Es geht hier darum, dass Petrus voraussagt, in der Endzeit werden Spötter kommen, die werden darüber spotten, warum eigentlich nicht die Wiederkunft Jesu schon stattgefunden hat. Da schreibt Petrus aus einer Todeszelle 66, 67 nach Christus. Also er sagt, das wird so lange gehen, dass die Spötter kommen werden und sagen, ja, also wo ist jetzt da diese Wiederkunft Christi? Ist da nichts geschehen? Und dann sagt Petrus, da muss uns natürlich im Klaren sein, dass Gott der Zeit nicht unterworfen ist. Für ihn ist 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Für uns ist das natürlich sehr lange, wenn es 1000 Jahre geht. Oder 2000 Jahre. Aber das ist das Problem der Spötter. Für uns soll das kein Problem sein, wenn es um Jahrtausende geht. Und der Grund, sagt er, ist der Herr verzieht nicht die Verheißung, dass er wiederkommen werde. Wie etliche sagen, das ist ganz klar ein Verzug. Er kommt ja nicht. Er ist noch nie gekommen. Er sagt, Er ist langmütig gegen euch, der nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern alle zur Buße kommen. Das zeigt, was dieses Jahr der Annehmung ist, dieser Tag des Heils. Gott will dieser ganzen Welt das Heil anbieten. Und in Jesaja 49 haben wir doch gelesen, dass der Messias, der Knecht Gottes, sollte Gottes Heil sein bis an die Enden der Erde. Jesaja 49, 6. Und wo sind die Enden der Erde? Wenn man eine Weltkarte nimmt und sieht, Israel, das verheißene Land, so im Mittelbereich. Also von dort aus muss man den biblischen Ausdruck die Enden der Erde beurteilen. Dann ist es Australien, Tasmanien bis Nordamerika und es ist Südamerika mit Feuerland im Süden von Argentinien bis nach China, Russland, Japan. Und natürlich von Skandinavien runter bis nach Südamerika. Und so sollte eben das Evangelium des Messias ausgebreitet werden bis an die Enden der Erde. Und das wurde erst erreicht im 20. Jahrhundert, kann man sagen. Dass man sagen kann, jetzt haben wir alle Nationen der Welt mit dem Evangelium erreicht. Nicht alle Stämme, nicht alle Sprachen und auch nicht einmal alle Völker. Es gibt etwa 10.000 Völker. Aber Nationen gibt es nur ca. 200. Die sind alle erreicht worden. Aber erst nach 2000 Jahren. Und Petrus sagt, der Herr ist langmütig gegen euch, er will nicht, dass irgendwelche verloren gehen. Gott will die Rettung des Menschen. Und jetzt lesen wir weiter, Vers 10. Vers 11 und 12.
Dann, wenn dies alles aufgelöst wird, welche sollte dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr erwartet und beschleunigt die Ankunft des Tages Gottes, deswegen die Himmel in Feuer geraten werden, aufgelöst und die Elemente im Brande zerschmelzen werden.
Noch 13. Da haben wir jetzt in Vers 10 den Ausdruck der Tag des Herrn. Ein Ausdruck, der so oft im Alten Testament vorkommt, als der Tag des Gerichtes Gottes über diese Welt. Wenn der Messias kommt, eben um die Rache Gottes zu verkündigen. Und man lese Zephania 1 zum Beispiel, wo dieser Tag immer wieder erwähnt wird, dieser Tag des Dunkels, dieser Tag des Krieges, dieser Tag des Geschreis, dieser Tag eben des Zornes Gottes. Und es gibt viele andere Stellen, die so über diesen Tag des Herrn sprechen. Und der wird für diese Welt überraschend kommen, und zwar als böse Überraschung, wie ein Dieb in der Nacht. Nicht wahr? Wüsste man, wann der Dieb kommt, dann könnte man an der Türe warten. Aber man weiß nicht, wann er kommt. Aber wenn er kommt, ist es eine Überraschung, aber eine sehr schlechte Überraschung. Und so wird das Kommen des Herrn als Richter wird eine böse Überraschung sein für diese Welt, die ihn verworfen hat. Und man kann sagen, die große Drangsalszeit, diese 3,5 Jahre des letzten Weltkrieges vor der Wiederkunft Jesu, wird mit dazu gerechnet. Denn wenn die Bibel den Tag des Herrn beschreibt, Zephania 1, wird ganz klar diese Zeit dazu gerechnet. Es ist gewissermaßen wie das Licht der Sonne, das schon über den Horizont erscheint, aber die Sonne sieht man noch nicht. Und dann sagt Malachi 4, Vers 2, und dann wird der Messias kommen, eben wie die als Sonne der Gerechtigkeit. Und dann ist das ganze tausendjährige Reich ist der Tag des Herrn. Also auch wieder ein Tag, der eine Epoche ist, 1000 Jahre, und danach wird Gott dieses Weltall auflösen und einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und jetzt versteht man, warum in Vers 10 steht, es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb. Das ist klar, das ist der Tag des Gerichts. An welchem die Himmel vergehen werden? Ja, geht dann die Welt unter? Nein, erst 1000 Jahre später. Aber das ist immer noch am Tag des Herrn. Und in Vers 12 wird gesagt, wir sollen erwarten und sorgfältig vorbereiten die Ankunft des Tages Gottes. Dessentwegen die Himmel in Feuer geraten, werden aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Also der Tag Gottes löst die Auflösung der Welt ein und dann kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde, wie Vers 13 sagt. Also verstehen wir, der Tag des Herrn dauert von der großen Drangsalszeit bis nach ans Ende des tausendjährigen Reiches und dann beginnt der Tag Gottes und genau an dieser Schnittstelle zwischen Tag des Herrn und Tag Gottes wird das Universum aufgelöst. Die Elemente, die Atome werden aufgelöst und darum geht alles in Brand auf und Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also der Tag Gottes betrifft diese Auflösung und die Neuschaffung der Welt. Und dann können wir noch einen weiteren Tag unterscheiden, Vers 18 im gleichen Brief. Das ist das Testament im Testament des Petrus. 2. Petrus ist nämlich der letzte Brief des Apostels aus der Todeszelle in Rom. Und der letzte Satz, wer liest das? Oder die zwei letzten Sätze? Wachset. Jawohl, da haben wir den Tag der Ewigkeit. Das ist dann die neue Welt, neue Himmel und neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Jetzt können wir also unterscheiden, der Tag des Heils, heute, diese vergangenen 2000 Jahre, oder eben das angenehme Jahr des Herrn. Die Erlösung wird verkündigt in der ganzen Welt, aber dann kommt eben der Tag des Herrn, der Tag des Gerichtes, um zu verkündigen, die Rache Gottes. Und dann kommt der Tag Gottes, Auflösung des Kosmos und Neuerschaffung der Welt und dann folgt der Tag der Ewigkeit. So können wir diese Tage im Heilsplan Gottes sehr schön unterscheiden. Ja, gut, dann sind wir am Ende für heute. Wir wollen noch zusammen beten und dann wird Peter noch ein paar Erklärungen geben für nächstes Mal. Herr Jesus, gepriesen seist du, dass du gekommen bist, um das Jahr der Annehmung, das Jahr der Freiheit zu verkündigen. Und wir dürfen zurückblicken auf 2000 Jahre, wo unzählige Menschen frei geworden sind aus Gebundenheiten, frei geworden sind aus der Macht der Finsternis und der Sünde. Und wir selber dürfen Zeugnis ablegen von dieser wunderbaren Befreiung und Erlösung, die du gebracht hast. Danke, Herr Jesus, dass diese Botschaft verbreitet werden durfte auf allen 5 Kontinenten. Und du hast sie uns anvertraut, dass wir auch heute noch diese frohe Botschaft weiter sagen dürfen und so dass wir erleben dürfen, wie Menschen wirklich befreit werden, um dem lebendigen Gott zu dienen. Und so danken wir dir auch wieder für diese Zeit, die du uns im Bibelstudium zusammen geschenkt hast und wir bitten dich, dass dieses Wort in uns wirkt und uns verändert zu dir hin. Amen.